Liebe Gemeinde, eine Reise, so eine Reise der ganz besonderen Art, machen zwei Brüder in dem Film 25 km/h. Und zwar noch am Abend ihres Vaters ziehen die beiden ihre alten Mofas aus dem Stadel und fahren einfach los, wie sie sind. Und sie erfüllen sich damit einen Jugendtraum. Der eine ist ein bodenständiger Schwarzwälder und der andere so der Karrieretyp, der immer von Termin zu Termin hetzt. Und es ist eine Reise quer durch Deutschland, vom Schwarzwald zum Timmendorfer Strand an der Ostsee, auf dem Mofa, wohlgemerkt. Und sie setzen dabei die Mutproben von halbstarken 15-Jährigen um. Das ist dann zum Beispiel beim Griechen einmal die komplette Speisekarte rauf und runter essen. Oder auch Festbekanntschaften, das halt mal so testen. Obszöne Betzzen. Und aber auch krasse Spiritualität auf dem Wurzelfestival. Drogen, wilde Tänze ums Lagerfeuer und die Aussage, ja, für mich gibt es schon einen Gott, aber das ist halt so eine Energie. Aber diese außergewöhnliche Reise, die findet auch wirklich ein Happy End, weil Christian, der Karrieremann, der nimmt Kontakt zu seiner Freundin Lisa auf und die hat er vor 15 Jahren einfach schwanger sitzen lassen. Und mit dem Sohn, mit dem Gemeinsamen, spielen sie jetzt miteinander Fußball. Am Ende klingelt er an ihrer Wohnungstür. Und Georg, der schafft es endlich nach 30 Jahren, seinen großen Jugendschwarm Tanni auf seinem Mofa mitzunehmen. Das Ganze ist jetzt natürlich eine erdachte Geschichte. Und ich lese euch jetzt aber von einer Reise, die hat vor ganz langer Zeit stattgefunden und die sicher bei weitem noch abenteuerlicher war und die auch wirklich stattgefunden hat. Ich lese aus Matthäus 2, die Verse 1 bis 12. Die Weisen aus dem Morgenland. Als Jesus geboren war in Bethlehem in Judäa, zur Zeit des Königs Herodes, siehe, da kamen Weise aus dem Morgenland nach Jerusalem und sprachen, wo ist der neugeborene König der Juden? Wir haben seinen Stern gesehen im Morgenland und sind gekommen, ihn anzubeten. Und als das der König Herodes hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Und er ließ zusammenkommen alle Hohenpriester und Schriftgelehrten des Volkes und erforschte von ihnen, wo der Christus geboren werden sollte. Und sie sagten ihm, in Bethlehem, in Judäa, denn so steht es geschrieben durch den Propheten. Und du, Bethlehem, im jüdischen Land, bist keineswegs die kleinste unter den Städten in Juda, denn aus dir wird kommen der Fürst, der mein Volk Israel weiden soll. Da rief Herodes die Weisen heimlich zu sich und erkundete genau von ihnen, wann der Stern erschienen wäre, und schickte sie nach Bethlehem und sprach, zieht hin und forscht fleißig nach dem Kindlein. Und wenn ihr es findet, so sagt mir es wieder, dass auch ich komme und es anbete. Und als sie nun den König gehört hatten, zogen sie hin. Und siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, ging vor ihnen her, bis er über dem Ort stand, wo das Kindlein war. Als sie den Stern sahen, wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria, seiner Mutter, und fielen nieder und beteten es an und taten ihre Schätze auf und schenkten ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Und sie zogen auf einem anderen Weg wieder in ihr Land. Amen. Herr, bitte segne du unser Reden und Hören durch deinen Heiligen Geist. Amen. Auf so einer Reise befinden wir uns doch alle. Und diese Reise, die fühlt sich eigentlich sehr real an, oft vielleicht viel zu real. Und wir alle sind schon mehr oder weniger ein Stück des Weges auf dieser Reise gegangen. Diese Reise, sie nennt sich auch Lebensreise. Und daran werden wir doch ganz besonders auch am Anfang so eines neuen Jahres erinnert. Jetzt bräuchte ich das erste Bild von den drei Weisen. Wer verreist denn in dieser alten Geschichte? Es sind die Weisen aus dem Morgenland. Wir wissen ehrlich gesagt überhaupt nicht viel von ihnen. Wir wissen nicht mal genau, wie viele es waren. Und der Zahl der Geschenke nach könnten wir vermuten, dass es drei gewesen sind. Und nur bei Matthäus ist diese Geschichte aufgeschrieben. Es könnten Astrologen, Sterndeuter, Mathematiker, Magier oder Zauberer gewesen sein. Das klingt alles ein bisschen fremd für uns, vielleicht sogar ein bisschen esoterisch. Und die Vorstellung, dass da Könige verreist sind, die stammt eigentlich aus dem Mittelalter. Und die soll eigentlich sagen, beim Kind in der Krippe handelt es sich um eine ganz bedeutende und besondere Persönlichkeit. Später bekommen die drei dann auch noch Namen. Und aus dem Kaspar wird dann noch ein schwarzer König. Und so beten das Jesuskind praktisch Menschen aller Rassen an und Herrscher aller Rassen. Für Menschen, die alleine und auf Gottes Zeichen hin mutig losziehen und sich auf die Suche nach Gott machen, da hat die Bibel nur ein Urteil übrig. Das nennt die Bibel Weise. Das sind weise Menschen. Und da stellt sich auch uns die Frage, sind auch wir solche weisen Menschen? Was war denn überhaupt der Zweck dieser Reise? War das denn so eine gewöhnliche Reise? Wie zum Beispiel jetzt können wir ja zum Skifahren mal einen Arlberg fahren oder, wenn wir es ein bisschen warmer möchten, so eine Kreuzfahrt in der Karibik. Einfach mal weg, so ein bisschen chillen. Aber ich glaube, so war die Reise nicht wirklich. Da heißt es nämlich, sie sind gekommen, um anzubeten. Anbeten. Was ist eigentlich das wieder? Viele von uns haben wahrscheinlich ihre Angebetete geheiratet, wenn sie Ja gesagt hat. Das heißt, mir ist ein Mensch so wichtig, dass ich für ihn um die halbe Welt reisen würde, wenn es nötig wäre. Aber das trifft jetzt wahrscheinlich auch nicht so ganz. Oder ist Anbetung sowas Katholisches, wie so eine Wallfahrt oder so eine Pilgerreise, eine Reise nach Lourdes, einmal nach Rom oder Jerusalem? Ich glaube, das kommt der Sache schon ziemlich nahe. Jetzt stellt euch aber mal vor, als diese Menschen das ihren Lieben daheim gesagt haben, ihren Freunden und Bekannten, dass sie jetzt mal für so ein halbes Jahr weg sind, dass sie vielleicht auch gar nicht mehr wiederkommen. Wir gehen den neugeborenen König der Juden anbeten. Vielleicht gab es ja damals noch mehr Verständnis für sowas. Aber meint ihr nicht auch, dass die Ehefrauen, die Kinder, die Väter, die Mütter, die Freunde gesagt haben, Herr Mensch, seid ihr denn jetzt total verrückt? Religiöse Fanatiker? Und eigentlich hätten sie auch recht gehabt, weil diese Reise war ja auch wirklich echt gefährlich. Das war keine Reise, so schnell mal in Abu Dhabi in den Flieger rein und 2 Stunden später in Tel Aviv dann wieder aussteigen. Das war keine Reise in 5-Sterne-Hotellen. Das war eine Reise ohne Dusche, ohne großes Gepäck, manchmal ohne Wasser, vielleicht sogar eine Reise ohne Wiederkehr. Dafür eine Reise mit viel Sonne, Hitze, mit vielen Druckstellen am Hintern und natürlich mit Todesgefahr. Ist das dieses Kind in der Krippe überhaupt wert und wirklich wert? Und ich denke auch an unsere Gemeinde, an diese Rumänienfahrer aus unserer Gemeinde. Gab es da nicht auch Stimmen, die gesagt haben, braucht es das wirklich? Bei uns gibt es doch auch Arme. Ist das dieses Kind in der Krippe wirklich wert? Ja, ich muss sagen, das Kind in der Krippe ist es wert. Und wenn er mal nachfragt, ich glaube, die Rumänienfahrer, die würden alle sofort wieder dahin fahren. Und die Bibel hat für solche Menschen nur ein Urteil übrig: Weise. Jetzt bräuchte ich das zweite Bild, wo Jerusalem, nee, das nächste, wo Jerusalem, genau. Die Reisenden, die lösen Angst und Schrecken aus. Die Reisenden, die buchen sich jetzt mitten in Jerusalem im Holiday Inn ein. Endlich mal wieder Dusche und so. Fremde. Diese Nachricht verbreitet sich rasend schnell in Jerusalem. Scheinbar war es damals schon so, dass Fremde Ängste ausgelöst haben. Fast wie bei uns, wenn wir auf der Straße so ein paar arabisch aussehenden jungen Männern begegnen. Aber ich glaube, das war es gar nicht, sondern es war diese Frage, die diese Fremden gestellt haben: Wo ist der neugeborene König der Juden? Der neugeborene König der Juden. Der neugeborene König der Juden. Nicht nur beim Herodes haben jetzt die Alarmglocken geklingelt. Jeder Jude weiß jetzt instinktiv, da geht was vor sich, da passiert jetzt was. Vielleicht haben ein paar von euch schon mal das Büchle gelesen, Der Besuch. Da wird beschrieben, wie Jesus völlig unerwartet hier zu Besuch kommt. Mal ehrlich, wenn Jesus jetzt wiederkommen würde, wie würde es uns da gehen? Angst, Panik, hätte doch noch ein bisschen Zeit gehabt. Oder aber auch Freude, Jubel, endlich. Und die Reisenden in der Höhle des Löwen treffen mit Herodes. Herodes, kein richtiger Jude, ein Edomiter, verheiratet mit einer jüdischen Adeligen, lebt zwar äußerlich nach dem jüdischen Gesetz, reißt den alten Tempel ab und baut den prachtvollsten Tempel aller Zeiten, von dem jeder Jude heute noch schwärmt, auf dessen mächtigen Fundamenten heute der Felsendom und die Al-Aqsa-Moschee stehen. Herodes, ein König von Roms Gnaden, ein Römer. Und Römer, die sind bekanntlich berühmt fürs Militär und für ihre Baukunst. unter dem göttlichen Kaiser Augustus, dem Friedenskaiser, ist er der König der Juden. Und er macht aus Jerusalem eine römische Stadt, so wie zum Sehen auf dem Modell, so mit Theater, Pferderennbahn und Bädern. Er baut diese Wüstenfestung Masada. Er baut die größte Hafenanlage der damaligen Zeit im Mittelmeer, in Caesarea. Jetzt bräuchte ich das Bild vom Herodes. Und wie sieht die Anbetung des Herodes aus? Seine zweite Frau, diese jüdische Adelige, die lässt Herodes umbringen. Er heiratet schlappe 10 Mal. 3 seiner Söhne müssen sterben. Natürliches Misstrauen, der Preis der Macht, Leichen im Keller eines Herodes. Und kurz vor seinem Tod lässt Herodes die angesehensten jüdischen Männer in der Rennbahn in Jericho einsperren. Und sein teuflischer Plan ist es, wenn er gestorben ist, sollen sie ermordet werden, dass die Juden bei seinem Begräbnis dann auch wirklich weinen. Leichen im Keller von einem Herodes. Und vor nichts musste sich ein Herodes mehr fürchten als vor einem neugeborenen König der Juden, vor dem wahren König der Juden. Dann war nämlich seine ganze Legitimation futsch. Und ich kann mir gut das Rasen des Herodes vorstellen, nachdem er erfahren hat, dass die Weisen ihn betrogen haben. Er lässt dann einfach alle Kinder in und um Bethlehem umbringen, die jünger wie 2 Jahre waren. Leichen im Keller eines Herodes. Herodes, der wird so zum Prototyp eines Tyrannen. Und wäre er nicht Teil der Weihnachtsgeschichte und mit seinen Untaten ein ganz deutlicher Hinweis auf Jesus, wäre er wohl längst in den Tiefen der Geschichte verschwunden. Der Zweck, der heiligt eben niemals die Mittel. Meine Mitmenschen sind es immer wert, dass ich sie, die mir anvertraut sind, im Kleinen, in meiner Familie, in meinen Freundschaften, unter meinen Kollegen und auch im Großen, in Leitungsgremien aller Art, würdevoll und gut behandle, weil alle Macht ist mir anvertraut von dem, der alle Macht in Händen hält. Auch wenn kein Blut an unseren Händen klebt, wie bei einem Herodes, sollten wir uns trotzdem mal die Mühe machen und die Leichen in unseren Kellern ansehen. Uns mal fragen, wo habe ich Unrecht getan? Wo habe ich andere Menschen verletzt? Jetzt bräuchte ich dieses Kind mit der Krippe. Das Ziel der Reise, das Kind in der Krippe, ist völlig anders. Aus dir soll kommen der Fürst, der mein Volk weiden soll. Bei Herodes fällt es uns doch überhaupt nicht schwer, uns vorzustellen, wie sehr sich die Menschen damals nach einem anderen gesehnt haben. Das Kind in der Krippe wird niemals etwas Großes bauen, niemals eine große Entdeckung machen, niemals etwas Wichtiges erfinden. Trotzdem hat es diese Welt aus den Angeln gehoben. Dieses Kind wird Menschen helfen und ihnen zur Seite stehen. Dieses Kind wird sich um Verlorene und Verirrte kümmern. Es wird sich mit Sündern an einen Tisch setzen. Dieses Kind wird die Kranken und Verletzten heilen. Dieses Kind wird auch uns aus unseren selbstgemachten Gefängnissen von Angst, Sorge und unseren Zwängen befreien. Dieses Kind wird Feindesliebe, Vergebung und Versöhnung leben, aus Feinden Brüder machen. Dieses Kind wird als Antwort auf Tod und Vergänglichkeit auferstehen und uns allen ewiges Leben anbieten. Das Reich dieses Kindes beginnt wie ein winziges Senfkorn und wird wachsen und wachsen und wachsen, unaufhörlich, bis heute und in alle Zukunft. Die Tyrannen dieser Welt, die gehen, und Jesus kommt. Er ist die Hoffnung dieser Welt. Und dieses Kind ist absolut wert, dass ich mich ihm verschenke. Ich werde es tausendfach zurückbekommen. Jetzt bräuchte ich noch das letzte Bild. Und die Weisen, die lassen sich führen auf ihrer Reise. Nehmen Sie im Kreisverkehr die zweite Ausfahrt. Oder bitte bei der nächsten Gelegenheit wenden. Bitte wenden. Ihr kennt doch alle die Navis, diese kleinen Helfer beim Autofahren. Ohne geht's doch gar nicht mehr. Die Weisen, die waren sozusagen mit dem Vorläufer unterwegs. Sie haben Sterne beobachtet. Der neugeborene König der Juden, wir haben seinen Stern gesehen. Sie haben die Bibel befragt. Die Schriftgelehrten und Hohenpriester sagten in Bethlehem, in Judäa. Und sie sind dem Stern gefolgt. Siehe, der Stern, den sie im Morgenland gesehen hatten, zog vor ihnen her. Und sie hörten auf Träume, und Gott befahl ihnen im Traum, nicht wieder zu Herodes zurückzukehren. Die Weihnachtsgeschichte, die ist voller Engel, Träume und Wunder, voller solcher Führungen. Die Weisen, die hatten ihre Antennen ausgefahren und ihre Sinne waren wirklich geschult, um auf Gottes Stimme zu hören. Die Weihnachtsgeschichte wäre sonst keine Weihnachtsgeschichte. Und fangen wir auch doch klein an. Es gab da zum Beispiel im vorigen Jahrhundert einen, der hieß Frank Buchmann. Und der ist heute fast in Vergessenheit geraten. Der hat 4 solche Leitsterne definiert oder kreiert. Absolute Ehrlichkeit, absolute Reinheit, absolute Selbstlosigkeit, absolute Liebe. Die Weisen, die waren offen für Gott und ihnen war auch wirklich kein Weg zu weit. Sind auch wir offen für die Einflüsterungen Gottes, für die Worte aus der Bibel in der täglichen stillen Zeit? Sprechen wir Gebete, die auch wirklich auf Antwort warten? Sind wir offen für Träume, für Visionen? Gehen wir durch den Tag mit offenen Sinnen für Gott? Dazu benötige ich diese dritte Person Gottes, den Heiligen Geist. Und Heiliger Geist, das bedeutet auch, weg von einem kindlichen, abhängigen Glauben hin zu einem erwachsenen Glauben, selbstständig. Weg von der langweiligen Kirche der Rituale hin zu einer lebendigen Kirche. Weg von der Kirche, wo alles nur auf den Schultern weniger ruht, hauptsächlich normalerweise am Pfarrer, hin zu einer Kirche der vielen. Das verspricht uns ein wirklich starkes Christenleben. Und da wird es auch echt richtig spannend. Sie haben das Ziel ihrer Reise erreicht. Der Weg ist nicht das Ziel ihrer Reise. Die Weisen finden und die Weisen werden zu Findenden. Als sie den Stand sahen, da wurden sie hoch erfreut und gingen in das Haus und fanden das Kindlein mit Maria. Und ich wünsche uns allen von Herzen für das neue Jahr, dass wir zu solchen Findenden werden. Amen.